Diese Sendung wird euch präsentiert durch brick-tracker.de.
Nur bei uns gibt es locker Plaudereien, Interviews, Debatten.
Hey, ihr lieben Brickport-Fans. Jetzt sagen wieder böse Zungen, ich weiß ja gar nicht, dass ihr lieb seid. Doch, ich weiß es. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr alle lieb seid. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zuhört. Und es gibt heute wieder eine lockere Talkrunde zu dritt. Ich begrüße zum einen, wie könnte es anders sein, den lieben Lars, unser Urgestein. Hi, Lars.
Hi, Simon. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, na, bin ich jetzt der Podcast-Vater oder das Urgestein?
Nein, du bist das Urgestein und Podcast-Papa natürlich auch, ehrenhalber. Und heute haben wir an unserer Seite Ralf. Den werdet ihr wahrscheinlich in nächster Zeit immer wieder mal in unseren Folgen eben nicht nur in den Quickies, sondern auch in unseren Talkrunden hören. Hi, Ralf.
Hallo, Simon. Hallo, Lars. Hallo, Urgestein. Urgesteins. Für beide, ja? Urgestein.
Nein.
Ja, siehst du, Ralf, apropos, ich glaube, in 2026 hatten wir noch
gar keinen Quickie. Nein, wir hatten wir mal loslegen. Zumindest im Podcast noch keinen Quickie, ja, auf YouTube schon.
Okay, gut, was machen wir heute? Heute gibt's wieder ein Format, das wir so in der Form auch noch gar nicht hatten. Es ist natürlich unser beliebtes Talk-Format, das jetzt im Wechsel mit auch Interviews immer wieder mal erscheinen wird. Wir wollen heute aber gar nicht über das eine Thema reden, sondern es wird mehr wie unser Kreuzfeuer, das ihr vielleicht kennt, wo man einfach 10 Fragen in den Raum wirft und es wird schnell drauf geantwortet. Ich habe heute 10 Takes, 10 Aussagen mitgebracht und wir werden jetzt nicht ganz so schnell wie bei diesem Kreuzfeuer, aber doch relativ zügig durch diese 10 Takes gehen und uns darüber austauschen. Da sind ist ein buntes Potpourri, also wie so ein schöner Strauß an Themen, ist alles Mögliche dabei. Natürlich alles rund um den Klemmbaustein. Seid ihr bereit, ihr zwei?
Wir sind
also
bereit.
Wir sind sowas von bereit. Also ich bin gespannt, wie schnell wir heute durch sind.
Okay, erster Take. Viele AFOPs haben mehr Spaß am Kaufen als am Bauen. Stimmt ihr dieser Aussage zu? Wer möchte beginnen?
Ich glaube, was heißt mehr Spaß am Kaufen als am Bauen? Also am Bauen habe ich ja auch Spaß, wenn ich dann mal keine Fehlteile habe. Aber ich glaube, ich habe mehr Spaß am Kaufen.
Ich wollte gerade sagen, ist genau die richtige Frage für Lars, ne? Den berühmten Kartonsammler.
Nach dem Motto, besser haben als brauchen.
Ja, ganz genau.
Ja, könnten wir jetzt so schnell abhandeln und stehen lassen. Das möchte ich allerdings nicht so einfach stehen lassen, sondern die Frage ist ja, warum ist das so? Ist das, was ist es? Was ist das, was einen dann zum Kaufen animiert? Wie kann das denn sein? Weil man sagt ja, hey, mein Hobby sind Klemmbausteine und zwar nicht Klemmbausteine sammeln, sondern eigentlich Klemmbausteine bauen. Oder ist doch Sammeln das wahre Hobby?
Ja, Lars, fang du an.
Also ich würde mal behaupten, bei mir, das pendelt so beide Aussagen, würde ich sagen. Also ich kaufe mit Spaß, aber ich baue auch, habe auch Spaß beim Bauen. Aber jetzt habe ich die Frage wieder vergessen.
Ob das wahre Hobby das Sammeln ist und nicht das Bauen?
Das wahre Hobby.
Wenn dich jemand fragt, Lars, was ist dein Hobby? Sagst du, mein Hobby ist, ich baue Klemmbausteine, oder sagst du, mein Hobby ist, ich sammle Klemmbausteine?
Oh, ich würde doch sagen, ich baue Klemmbausteine. Also es ist ja leider immer so zeitabhängig, Simon. Das heißt, als Vater wirst du ja auch kennen, ne? Und ich arbeite da halt noch in Schicht. Bei mir ist es eigentlich immer nur das Thema Zeit, die einfach fehlt. Also ich baue ziemlich gerne. Die Kleine setzt sich Gott sei Dank jetzt auch immer öfter mit hin und baut mit Papa mit. Da macht das natürlich Spaß. Dann ist natürlich auch der Zeitfaktor etwas besser organisiert, wenn die Kleine mitbaut. Also sammeln tue ich nicht in dem Sinne, würde ich mal behaupten, weil die Sammler, die sammeln ja wirklich nur noch die Sets und tüten die ein und weil sie denken, irgendwann ist das Ding mal ganz viel wert und dann kann ich das wieder als Wertanlage verkaufen. Ich sammle in dem Sinne keine Kartons, wie ganz viele immer denken, Simon auch ganz oft sagt. Ich sammle sie nicht, ich kaufe sie, weil sie mir einfach gefallen. Und manchmal ist auch ein kleiner Zeitdruck dahinter, wenn es dann Sets sind, die ziemlich schnell weg sind oder die End of Life gehen oder gerade bei der GWPs zum Beispiel. Da bin ich wohl ganz oft arg dabei zu überlegen, oh Gott, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ist ganz schnell weg. Kaufe ich nicht? Muss ich es nachher teurer kaufen? Also ich würde sagen, es ist beides so bei mir. Und bei dir, Ralf?
Naja, ich denke, es sagen viele, ich sammle ja nicht wirklich, weil die Warensammler sind ja die nachher auch so einen Invest dahinter vermuten. Ich denke, das ist einfach so vielleicht eine kleine Schutzbehauptung. Wo kommen wir denn alle her, evolutionär von Jäger und Sammlern? Und ich denke, das ist dann zumindest rudimentär auch noch sicherlich in uns enthalten. Und ich habe da so eine ganz krude Idee oder eine ganz krude Theorie. Vielleicht ist es ja auch Ursache, dass viele sich ein Set kaufen und es dann nicht bauen, dass man sich das Set als Zeitkapselgefühl einfach in den Schrank stellen möchte, dass man sagt, ein ungeöffneter Karton bewahrt das Set genau so, wie es eben dann damals oder heute erschienen ist, inklusive Siegel, Anleitungen, den einzelnen Bauabschnittstüten und vielleicht ja auch sogar den typischen Neu- oder Lego-Neugeruch für alle, die an den Packungen dann schnüffeln. Ja, soll es ja auch einige geben, dass man sagt, so, ich habe so eine Art Zeitkapsel und es wäre ein Sakrileg, diese jetzt zu öffnen und dann einfach alles aufzubauen, weil dann könnte es verstauben, die Steine eventuell vergilben und nach einer Woche habe ich kein Interesse mehr daran an dem fertigen Set. Dann steht's da und irgendwann wird's wieder auseinandergebaut, dann von mir aus wieder in die Schachtel getan. Aber die Zeitkapsel ist damit ja praktisch gebrochen und ist nicht mehr jungfräulich und echt.
Mhm. Oh, da würde mich echt interessieren, ob es da draußen wirklich Leute gibt. Haben wir da draußen, schreibt es am besten mal in die Kommentare, haben wir da draußen Leute, die wirklich an Legostein schnüffeln?
Also das habe ich jetzt auch noch nie gehört.
Also ich frage für einen Freund, ja? Also, ich mach's nicht. Aber ihr kennt doch den Neugeruch. Ob das jetzt vom Auto ist oder wo es ganz extrem mir immer auffällt, das heißt, wie ein Klemmbaustein weniger zu tun, aber bei vielen technischen Geräten, wenn ich da die Verpackung öffne von einer neuen Kamera, von einer neuen Drohne, von einem neuen Mikrofon, das riecht doch irgendwie speziell. Nicht, dass ich jetzt explizit schnüffeln würde dran, aber der Geruch und man verbindet, ich meine, der Geruchssinn ist ja der älteste unserer Sinne und damit auch der im Stammhirn angesiedelt ist und sofort auch Emotionen auslöst. egal ob das jetzt ein Parfum einer meiner ersten Freundin ist oder war oder sonst was, ein Geruch, mit dem ich eine positive oder vielleicht auch eine negative Situation verknüpft habe. Und ich denke, das spielt im Unterbewusstsein, könnte das ja auch eventuell mitspielen.
Also ich habe noch nicht an meinem Mikrofon gerochen, Ralf.
Ja, am Mikrofon rieche ich natürlich auch nicht, aber...
Okay.
Punkt
Nummer eins im Prinzip fast schon abgehakt. Mir ging es tatsächlich jetzt die Frage kaufen versus bauen, ob das ist. Ich wollte nur ganz kurz noch einwerfen, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Ich will jetzt auf diese ganzen Geruchsfetisch-Dinger da gar nicht eingehen.
Alles
gut, Ralf. Je länger du redest, desto schlimmer wird's. Aber ich würde jetzt still sein.
Ich sag nur mal, was ist denn mit ASMR? Es macht momentan ein großer Mobilfunkhersteller oder Anbieter Werbung damit, dass es so genial ist, wenn ich beim neuen Mobilfunk, bei einem neuen Handy die Display-Schutzfolie abziehe.
Red dich nur.
Und dann
raus,
muss man nur auf YouTube mal sich umhören.
Ja.
Ne?
Ja. Okay.
Ignoranten, sage ich da.
Also, Ignoranten. Das Einzige, was mir zu dem Thema eingefallen ist, ist, dass das wahrscheinlich doch in sehr, sehr vielen Hobbys ein Phänomen ist, das bekannt ist. Also mir fällt immer wieder ein, die Filmenthusiasten, die zu der Zeit, als Streaming noch gar nicht so das Thema war, eine riesige DVD, Blu-ray oder in ganz alten Zeiten VHS-Sammlung ihr eigen nannten, wo man so dachte, ey, das kannst du doch in deinem ganzen Leben nicht alles anschauen. Und so ähnlich ist es mit Lars, der jetzt irgendwie so viele Klemmbaustein-Sets hat, dass man sagt, Lars, das wirst du doch bis an dein Lebtagsende nicht alles aufbauen können und trotzdem kauft er weiter. So, zweiter Punkt, der quasi direkt, also nahtlos daran anschließt. Zweiter Take, ein ungeöffneter Karton ist für viele wertvoller als ein gebautes Set. Was sagt ihr dazu?
Ja, da kommt wieder meine Zeitkapseltheorie. Ja. Da kommt wieder meine Zeitkapseltheorie ins Spiel.
Ja, zweite These. Sehr gut. Warum ist das so? Meinst du wirklich, das ist Zeitkapsel oder ist es doch irgendwie dieses, ich hoffe, dass es irgendwann ganz wertvoll wird? Was ist es? Warum haben manche das Gefühl, der Karton ist wertvoller, wenn er ungeöffnet ist?
Ja, weil eben das Set im jungfräulichen Zustand ist, also die Steine zumindest und wegen mir auch die tollen Aufkleber, die Anleitung und so weiter. Wahrscheinlich deshalb. Also wirklich nachvollziehen kann ich es nicht, aber wenn ich mich mal versuche, da rein zu versetzen, dann denke ich, liegt das nahe und irgendwo kann ich es dann auch vielleicht verstehen.
Was sagst du, Lars?
Also ich hatte, schwer würde ich jetzt nicht sagen, wenn du mich fragst, ist ein ungeöffneter Karton wertvoller als ein gebautes Set, würde ich als Lego-Bauer, also Klemmbaustein-Set-Bauer, würde ich sagen, nee, ist es nicht. Aber na klar, es kommt immer drauf an, glaube ich, was will ich damit?
Naja, es ist ja auch so eine versiegelte Box, steht ja irgendwie auch für perfekt erhalten. Mhm. Und Simon hatte eben ja schon von den VHS-Kassetten gesprochen. Wenn man dann überlegt, es gibt ja auch viele, die Comics sammeln oder Sneaker. Und da sind ja auch, die Comics sind teilweise dann noch eingeschweißt. Und bei Sneaker ist es ja auch Sünde, da den Karton aufzureißen und die Schuhe rauszuholen, dann noch damit herumzulaufen.
Um Gottes Willen, ne? Ja.
Also,
oder
ja,
dran zu riechen.
Eben.
Das wirst du jetzt nicht mehr los, das Thema mit dem Riechen.
Nee. Ja, genau.
Oh mein Gott, okay.
Es tut mir leid.
Ja, nee, er hat sich ja da selber reingeritten.
Zum Glück ist ja ABS einigermaßen geruchlos, ja.
Erzähl uns mehr über den
Duft
lieber
den
von Klemmbaustein.
Tatsächlich.
Ja, genau. Ja.
Okay,
Nennt mich Ralf Süßkind, das Klemmbaustein-Parfum.
Ich sage jetzt einfach immer, das ist Ralfs Riecher.
Ja. Und ich habe ja auch eine relativ große Nase tatsächlich. Ja.
Ralfs
Von
Riecher.
Daher, alles okay.
Ralf, das wäre was für ein neues Format. Ralfs Riecher.
Ja, So kannst du doch deine YouTube-Videos irgendwie
ganz so.
Riecher.
Ja,
Mensch, genau. Wir werden noch richtig
dann gibt's neben
schöpferisch
den,
hier, ja.
Genau, neben den Klimbau-Quickies gibt es dann auch noch Ralfs Riecher und dann.
Genau, der hat den richtigen Riecher für das nächste
Idee.
Set gehabt.
Ja, also. Okay, Leute, wenn ihr jetzt irgendwann mal auf den YouTube-Kanal, ich weiß noch nicht ganz genau, wann die Folge hier dann tatsächlich erscheint, aber wenn ihr dann zeitnah auf den YouTube-Kanal vom lieben Ralf schaut, vielleicht gibt es dann das neue Format schon. Ralfs Riecher der Woche oder so.
Genau, ich werde mich nächste Woche direkt ranbegeben. Das heißt, wenn die Folge hier online geht, dann wird sicherlich schon eine Folge von Ralfs Riecher auch bei YouTube auf meinem Kanal Zweithobby online sein. Versprochen.
Herrlich.
Das ist der Deal.
Das ist der Deal. Ich bin gespannt. Also, wenn ich jetzt im Kalender gucke, haben wir schon April. Ich bin gespannt.
Super.
Kriegen wir hin, kein Problem.
Sehr gut. Wir können direkt weitermachen. Die beiden Takes haben sich ja sehr aufeinander gestützt, aber auch Take 3 hat, glaube ich, Ralf schon so ein ganz kleines bisschen erwähnt. Take 3 ist, die meisten Sets sind nach 2 Wochen emotional völlig egal. Ralf, du darfst direkt darauf antworten, weil du hattest das, glaube ich, ganz am Anfang schon so ein bisschen in so einem Nebensatz eh schon die These gebracht.
Also ich kann da natürlich nur von mir ausgehen, beziehungsweise von 1, 2 Bekannten, die auch dem Klemmbaustein-Virus erlegen sind. Und das ist tatsächlich so, man kann es nicht erwarten, ein spezielles Set in Händen zu halten und auch, nachdem ich dran gerochen habe, zu bauen. Und dann stelle ich es auf den Schreibtisch oder ins Regal oder was weiß ich wohin und erfreue mich dran. Und so geht die erste Woche ins Land. Die 2. Woche, dann denkt man, der Staub setzt sich so langsam ab und irgendwie passt es ja dann jetzt doch nicht mehr so zur Tapete oder zur Einrichtung oder wie auch immer. Es wird Zeit für was Neues. So geht es mir zumindest sehr häufig.
Wie ist es bei dir, Lars?
Du redest von 2 Wochen. Bei mir ist es nach 2 Tagen, glaube ich, schon soweit, weil ich die meisten Sets ja Kartons habe. Da stehen die Kartons und dann sind die nach 2 Tagen schon wieder vergessen. Aber ich bin bei aufgebauten Sets, glaube ich, anders wie Ralf. Denn es gibt so gewisse Sets, vielleicht ist das auch bei Ralf der Fall und auch bei euch da draußen. Es gibt gewisse Sets, die baut man total gerne auf und man hängt auch an diesem Set und man guckt
das auf jeden Fall.
Man guckt sich das auch öfter mal an. Also ich kann da nur diese Apokalypse-Stadt von Lego einfach nochmal hervorkramen. Das ist, die steht bei uns im Flur auf dem Schrank und jedes Mal, wenn ich die Haustür öffne, blickt mich dieses Set an und ich habe es da auch bewusst.
Und du weißt, ich komme nach Hause in die Apokalypse.
Genau, wo vorher noch der Warnhinweis von Ralf sein Aufkleber steht. Achtung, du könntest auf Klemmbausteine treten. Aber das ist, glaube ich, ich habe diesen Platz auch extra gewählt, weil ich dieses Set einfach so toll finde und es der Bau auch total Spaß gemacht hat. Und so gucke ich mir das halt jedes Mal an, wenn ich in die Kalypse hier einsteige.
Ja, also ganz sicher gibt es bei jedem das ein oder andere Set, das irgendwie in Erinnerung geblieben ist, egal ob es noch aufgebaut dasteht oder nicht. Ralf, hast du irgendwie so ein Set, wo du sagst, boah, das ist in meiner Erinnerung verhaftet?
Also es gibt, es gibt tatsächlich 2 Sets, die bei mir auf dem Schreibtisch seit Jahr und Tag stehen und auch wahrscheinlich stehen bleiben. Das ist zum einen die Ludmilla, das ist ja eine ostdeutsche Diesellok gewesen von Bluebricks. Mhm. Die finde ich einfach toll, die steht da, in 8 Noppenbreite. Und jetzt werden wahrscheinlich viele schmunzeln. Es ist das Lego-Set, was ich immer noch als eins der besten Lego-Sets ever erachte. Vor allen Dingen vom Preis-Leistungs-Verhältnis.
Trommelwirbel, es kann nur der Brickpot sein.
natürlich auch. Ja, der steht übrigens, muss ich zugeben, der steht auch bei mir auf dem Schreibtisch, ja. Aber das Original-Lego-Set, das ist das 3-in-1 Creator Space Shuttle. Das ist damals, oder das gibt's ja immer noch, 6 Euro, 7 Euro, so ein kleines Space Shuttle mit coolen Spielfunktionen. Und Das ist nichts Großes, nichts Spektakuläres, aber ich finde es einfach schön und für so zwischendurch, ich sehe auf dem Schreibtisch, da kann man mal die Klappen öffnen, den Satelliten nochmal raus und so das Spielkindmäßig etwas da machen. Und wenn man es dann kaputt macht, das sind so wenige Teile, die bekommt man auch ohne Anleitung wieder zusammengenoppt. Also von daher, das sind die zwei Sets, die seit Jahr und Tag bei mir auf dem Schreibtisch stehen und die werden auch da weiterhin stehen bleiben. Und stopp, eins noch, aus einem, das habe ich nämlich jetzt sogar hier vor mir, es war aus einem Lego-Magazin, ich glaube Lego-Batman-Magazin, der Tumbler. In klein. Und ich finde, das ist eins der schönsten Tumbler-Modelle überhaupt, die die Klemmbaustein-Welt hervorgebracht hat. Wahrscheinlich noch nicht mal 50 Teile, aber der sieht richtig cool aus, schön klein und damit kann man es schön auf dem Schreibtisch herumfahren.
Super. Ja, cool. Also wenn ihr da draußen auch irgendwie so das ein oder andere absolute Lieblingsset habt, also wo ihr sagt, nee, das Set ist auch nicht nach zwei Wochen, nicht nach zwei Jahren, vielleicht auch nicht nach zwei Jahrzehnten emotional völlig egal, dann schickt es uns, schreibt mal, welches Set das ist und wir gehen weiter zu Take 4. Jeder, fast jeder in der Klemmbaustein-Bubble kennt ja den Ausdruck lackgesoffen teuer und der Take ist, Preisdiskussionen sind oft vorgeschoben. Eigentlich geht es um Rechtfertigung.
Würde ich so unterschreiben. Sofort.
Ja.
Inwiefern vorgeschoben?
Ich wollte gerade noch so ein bisschen da drauf eingehen. Die Frage ist für mich, wann regen wir uns wirklich über Preise auf? Und wann suchen wir Argumente, um was zu kaufen oder nicht zu kaufen? Weil ich finde, diese Preisdiskussion, also letztendlich heißt vorgeschoben, ne, vorgeschoben im Sinn, nee, das ist so teuer, das kaufe ich nicht. Ist es dann wirklich der Preis oder ist es doch was anderes, was einen zurückschrecken lässt? Oder eben auch dieses, ich kriege jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, 300.000 Steine für 20 Euro, das muss ich kaufen. Das kann ja in beide Richtungen vorgeschoben sein.
Also ich denke, diese Preisdiskussion betrifft fast nur die Klemmbaustein-Bubble. Also wenn ich so in meinem Umfeld das mal sehe, da werden Lego-Sets, also von den Eltern auch für die Kinder gekauft. Da gibt es keinerlei Preisdiskussion. Klar, dass man jetzt nicht so ein 300-400-Euro-Set irgendjemand zu Ostern schenkt. Das ist okay. Aber gerade im Technikbereich, wenn Sohnemann das toll findet, ja, dann wird es gekauft. Und dann heißt es oftmals noch, ja, es geht doch, so teuer ist es nicht. Wo wir, die uns da schon besser wohl in der Klemmbausteinwelt auskennen, sagen, oh, Hilfe! Das ist ja vergoldet, das ist ja praktisch vergoldete Steine. Von daher denke ich, es ist oftmals ja wieder so eine Sache der Bubble. Und außen ist das wahrscheinlich weniger so, aber ich denke, da kannst du doch bestimmt profundere Aussagen tätigen, Simon, aus dem täglichen Verkaufsleben. Das, du bekommst es ja wahrscheinlich ja aus erster Hand mit. Du sitzt ja an der
natürlich. Quelle. Und ich würde dir da auch tatsächlich widersprechen, zumindest ein Stück weit. Am Ende hast du schon auch recht, insofern, dass man es dann halt irgendwie kauft, weil es die Kinder wollen. Also wenn wir jetzt von diesem Eltern kaufen für Kind-Setting mal ausgehen. Aber ich erlebe das schon. Ich bin ja nun Händler vor allem für eben Lego-Alternativen, also Klemmbausteinhändler, kein Lego-Händler. Und ich erlebe das schon oft, dass viele Leute dann auch in den Laden kommen und sagen, ja, Mensch, toll, dass es jetzt hier diesen Laden mit den Alternativen gibt. Lego ist ja schon sehr teuer geworden in letzter Zeit. Also die Leute merken es schon, dass da irgendwas am Preis passiert
ist. Das sicherlich.
Aber du hast schon auch recht, dass viele dann am Ende des Tages sagen, okay, ich finde jetzt hier irgendwas Kleines, Schönes und nehme das mit, weil es halt nicht so teuer ist. Aber wenn das Kind jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, Star Wars braucht oder Harry Potter braucht, dann gibt es eben keine Alternative zum Lego.
Also genau. Also was ich jetzt damit auch sagen wollte, die dieses ganze Umrechnen in Teile, Preis oder Preis pro 100 Gramm und diesen ganzen Zirkus, nenne ich mal, der ist in der Masse ist das, oder bei der Masse ist das absolut nicht relevant. Die sagen klar, okay, das ist für das Set, was ein bisschen mickrig auf der Verpackung vielleicht abgebildet ist, das ist man nicht wert, dafür 150 Euro auszugeben. Oder die sagen, ja, ist eben so und dann ist zwar teurer geworden, aber was soll's, ne? Wie du sagst, wenn das Kind Star Wars haben möchte oder wenn ich Star Wars sammle oder mir da irgendeine tolle Welt aufbaue, ja, dann kaufe ich's.
Ja.
Der ist bis gegen den Mikrofon geschlagen.
Hat man kaum gehört.
Das war Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Ich glaube, jetzt sind wir alle wach. Ja,
versucht genau. Dran zu riechen.
Ja, ich bin mit dem Kopf aufgeschlagen gerade.
Okay.
Nee, also ich würde sagen, das mit Eltern-Kind, das kann ich schon verstehen. Bei ein Ehepaar oder Freund und Freundin oder so, wie es bei uns zu Hause ist, denke ich eher, das ist nicht vorgeschoben, sondern das ist eher meine Rechtfertigung. Ich rechtfertige mich bei meiner Frau, um zu sagen, das hier, schau mal, also das tolle Set. Und meine Frau sagt, ja, hast du schon mal auf den Preis geguckt? Und also es gibt natürlich ganz klar Ausnahmen, wo ich wirklich sage, also bei 5, 6, 7, 8, 900 Euro, da hört es dann auf. Egal, ach, ne? Gut, okay. Also ob es jetzt ein Lizenzthema ist oder ob es ein tolles Set ist, aber da bin ich dann einfach sowas von raus.
Ja, aber Lars, müsste die Rechtfertigung nicht genau umgekehrt gehen, dass du sagst, ja, dass deine Frau sagt, hast du den Preis geschaut, 299 Euro und dann müsstest du doch sagen, ja, schon, aber, ne, bla 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 bla. Also das wäre doch eine Rechtfertigung. Also ich habe mich noch nie irgendwo gerechtfertigt, außer vielleicht vor mir selbst, aber das wäre auch eigentlich, ist das verlogen, wenn man dann sagt, ja, ich würde es ja schon kaufen, aber es ist mir zu teuer. Meistens ist es ja dann so, dass man es, ich sage jetzt mal salopp, es vielleicht nicht leisten kann in dem Moment, was ja auch vollkommen okay ist. Man muss ja auch nicht jeden Kram kaufen. Mhm. Aber wenn ich was haben möchte, auch als Erwachsener, gehen wir jetzt mal von dem Kind, Eltern, Großeltern, Kind schenken mal weg. Aber wenn ich doch was als Erwachsener haben möchte, ja, und gerade im Hobbybereich, da kann ich doch selten Nein sagen. Also da bin ich doch meistens sehr schwach.
Also nee, also das würde ich, da würde ich ein Dementi geben, weil ich bin Modular-Fan. Ich habe, wenn wir jetzt schauen im Kalender, wir haben jetzt April. Zum Januar kam das neue Modular raus. Das fand ich so grottenschlecht. Ich finde es immer noch grottenschlecht. Ich habe es immer noch nicht hier zu Hause stehen und werde es mir wahrscheinlich auch nicht kaufen. Aber
naja, aber Entschuldigung, nicht wegen dem Preis, sondern weil es dir nicht gefällt. Dann
ja,
ist das ja
genau,
okay.
Richtig.
Ne?
Aber ich wollte darauf noch zukommen, dass wenn mir Lego zum Beispiel eine komplette Stadt, ein geiles Stadtleben für 1000 Euro bieten würde, Ralf, ich würde es immer noch nicht mehr. Das ist einfach, das wäre mir einfach zu viel Geld.
Da sind wir d'accord. Es gibt natürlich Grenzen, gar keine Frage. Aber die Diskussionen, die man im Netz ja immer mitbekommt, die sind ja nicht jetzt nur bei Sets ab 500 Euro aufwärts, sondern da geht es ja teilweise oder meistens um Sets, die so dann 100 Euro, 150, 200 Euro und dann angeblich dafür auch schon zu teuer sind. Das mag ja sein. Ich kenne die Gewinnmargen nicht. Ich denke, die sind sehr, sehr gut bei den Klemmbausteinherstellern. Aber ja, das ist eine schwierige Sache. Also wenn ich ein Set haben möchte und ich denke, ich kann es mir auch leisten, dann werde ich es wahrscheinlich auch kaufen. Vielleicht nicht am Erscheinungstag. Ich warte, bis es im Sale ist, aber über kurz oder lang denke ich schon, dass ich mich da nicht irgendwie vor mir selbst rechtfertige und sage, ja, ich hätte es ja gekauft, wenn es nicht so teuer wäre. Das ist ein bisschen
sehr gut. Und weil das Ganze ja diesen Charakter des Kreuzfeuers haben soll, gehen wir einfach zum nächsten Take. Das war aber von dir, Ralf, unbewusst schon eine super Überleitung. Du hast gesagt, du wartest, bis das Set günstiger wird. Jetzt ist Take 5. Es gibt ja auch limitierte Sets. Limitierte Sets machen das Hobby nicht besser, nur teurer. Was sagt ihr dazu? Lars, du darfst jetzt gerne beginnen.
Ja, definitiv sehe ich leider so. Limitierte Sets machen unser Hobby nicht besser. vorhin schon angesprochen, man sieht es an den GWPs zum Beispiel. Kaufe für 100 Euro ein, da kriegst du dieses tolle GWP dazu. Bei den meisten, nicht bei allen GWPs, haben wir gleich eigentlich schon einen Preis. Wenn du nachguckst, ist das Ding, ist es noch nicht mal richtig draußen, da ist es schon 100 Euro wert. Da bin ich tatsächlich immer einer, der mit dabei ist, der sagt, oh scheiße, Mensch. Ach, jetzt das GWP, das gefällt mir so sehr. Ich habe aber im Moment überhaupt nichts, was in meinen Warenkorb wandern würde. Und da wäre es auf jeden Fall so schon, dass das mein Hobby teurer machen würde. Aber es gibt noch eine weitere Stufe. Denn wenn ich dann d'accord mit mir selber bin und sage, nee, Lars, weißt du hast die letzten Monate so viel Geld für Klemmbausteine ausgegeben, jetzt bremst dich selber mal. Das GWP ist toll, aber es ist halt nicht alles. Und ich lasse es dann sausen. Und dann erwische ich mich doch leider Monate später, wo ich dann für teures, wirklich für teures Geld dieses olle GWP kaufe. Und da sind wir dann schon beim Thema. Und ich würde dann sagen, ja, es macht unser Hobby leider teurer.
Mhm. Wie siehst du das, Ralf?
Ja, jein. Ich denke nicht. Also das ist die typische Marketingfalle natürlich, auf die man.
Ja, klar, künstliche Verknappung.
Genau, aber exklusive Sets müssen ja auch nicht gleich gute Sets oder bessere Sets sein. In vielen Fällen empfinde ich das als super uninteressantes Set, es sei denn, ich bin da jetzt Hardcore-Sammler und muss einfach jedes Set einer bestimmten Serie haben oder ich möchte mich als Investor betätigen und sage, ja, das bunkere ich mir jetzt in der Hoffnung, dass der Lars in 2 Monaten mir das dann für viel Geld abkauft, ja, genau, aber meine Idee war da auch schon mal, gerade wenn es sich um GWPs handelt, die einfach nachzubricken. Also lieber die Steine einzeln kaufen oder vielleicht habe ich sie ja sogar in der Klemmbausteinkiste schon. Und dann, wenn ich es so toll finde und es jetzt keine speziellen Drucke oder Aufkleber sind, die das Set eben als solches ausmachen, dann kann ich es mir auch nachbauen.
Stimmt. Ist natürlich immer eine Option und eine Option, die jetzt auch immer einfacher wird. Dank, ist jetzt keine ganz bezahlte genau. Werbung und nichts, aber wir können ja mal hier Snap kurz in den Raum stellen. Die haben jetzt am Start ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil sie so überrannt worden sind. Aber
ich glaube auch nicht einmal, sondern 2-3 Mal. Wo der Shop tatsächlich schließen musste. Dann hatten sie, glaube ich, 50er Bestellmengen nur freigeschaltet. Ja, die sind ordentlich überrannt.
Nein, aber das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, da wird sich vielleicht dieses Thema mit den limitierten Sets ein Stück weit auch von alleine erledigen, wenn man tatsächlich die Option hat, das irgendwie dann nachzubricken, sage ich mal.
Ja, ist natürlich nicht bei allen Sets möglich.
Nein.
Ne? Wenn ich mir die Brickheads zum Beispiel angucke, die dann so extra bedruckt sind, da hat man dann schon das Problem. Aber durchaus ist das eine Möglichkeit, ja.
Notfalls könnte ich ja dann Spezialsteine über Bricklink eventuell nochmal besorgen. Auch wenn die natürlich dann schon teurer sind, aber es wird wahrscheinlich immer noch günstiger sein, als wenn ich dann auf eBay nachher so ein GWP oder so ein Exklusivset zum super überteuerten Preis schieße.
Also mit Brickling ist man auf jeden Fall schneller, als würde Simon 30 Minuten einen Klemmbaustein suchen oder 3 Tage.
Ach, hör auf, hatten wir auch schon das Thema, ja. Okay, machen wir einen Haken dran. 6. Thema. Social Media verzerrt massiv, was im Hobby wirklich wichtig ist. Was sagt ihr dazu?
Social Media verzerrt massiv, was im Leben wichtig ist. Ich denke, damit ist der Punkt abgehandelt.
Jawohl, da kann man hier einen Applaus einblenden. Ja, hast du auf den Punkt, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja.
Ja, also in der Tat, du hast recht, es verzerrt das, was unser Hobby wirklich ausmacht. Und weil sehr viel ja auch gesponsert bzw. bezahlt ist, was wir da sehen, aber es so aussieht, als ob es eben dann die Wahrheit sei und jeder Depp, sage ich jetzt mal so, muss dann hinterher hechten und dem nachahmen. Ja, weiß ich nicht. Ich muss nicht unbedingt ein Set haben, weil es mir 10-mal von irgendwelchen Influencern ja ins Gesicht gehalten wird.
Mhm. Was sagst du, Lars?
Würde ich so unterschreiben. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Set gekauft, weil ich das irgendwo auf dem Social-Media-Content oder ein YouTuber gesehen habe, der mir das vor die Nase hält und der das angepriesen hat. Und hier, guck mal, da mache ich mich eigentlich immer selber schlau. Oder ich gehe in den Laden und oder schaue auf dem Shop vorbei und schaue, was mir da gefällt. Aber, weiß ich nicht, Social-Media verzerrt massiv.
Also man muss natürlich da vielleicht auch wieder etwas differenzieren. Also ich finde es schon eine zur Information eine gute Quelle, wenn was Neues herauskommt, ja, was man sonst vielleicht gar nicht, also im Katalog kannst du ja eh vergessen, aber was man sonst auch, wenn man jetzt nicht in der Großstadt lebt und täglich beim Nachhausekommen an irgendwelchen Megastores vorbeiläuft, ja, die Klemmbausteine und Lego und Co. verkaufen.
Ich kann nichts dafür.
Dann, ja, genau. Ja, dann ist das schon natürlich als Informationsquelle erstmal ganz nett. Allerdings sollte man immer noch selbst nachdenken und sein Gehirn einschalten und sagen, ich muss es dann nicht unbedingt deshalb auch haben. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, ihr kennt das sicherlich auch, auf Instagram sehe ich das ständig, wenn ein neues Lego-Set vorgestellt wird von Lego selbst, das ist ja immer zuerst mit so einem Tuch abgedeckt.
Total
und dann wird
bescheuert.
Dann wird das gelüftet und dann so, wow! Also denke ich immer, sind die gekauft, die Leute, oder ist das nachher eingespielt wie in einer Sitcom? Also das ist so affig, so affig. Und wenn man dann teilweise die Sets sieht, dann denkt man, das darf, kann doch kein Mensch an. Wie toll Sachen. Also tut mir leid, ja. Also ich finde das einfach nur absurd, das Ganze. Das amüsiert mich. Das amüsiert mich wirklich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Weltkonzern wie Lego das ernst meint, sowas.
Du, das hat Simon gar nicht. Simon wollte uns nicht glauben. Der dachte, das ist hier keine Lego-Veranstaltung, sondern die Designer zeigen das irgendwie im besten Kumpel oder so.
Ja.
Ja, ja, so oder den ja, Eltern, ja. Großeltern, die dann leicht damit zu beeindrucken sind, aber dann der Journalie, sage ich mal, also zumindest unabhängigen Journalisten, ich habe es noch nie sowas erlebt. Ich bin ja ursprünglich Journalist und ich war auf so vielen Pressekonferenzen, habe aber sowas bei Präsentationen, ob es jetzt Autos waren oder was weiß ich, noch nie erlebt, dass da so ein Raunen durch die Menge geht und die Leute sich vor Begeisterung einnässen. Also tut mir leid.
Ja, also das ist schon ein sehr, sehr eigenes Ding, diese Social-Media-Präsentation von Lego. Wobei, du hast natürlich recht, ne? Also Social Media verzerrt, was im Leben wichtig ist. Ich als Händler muss aber sagen, ich merke es schon, und am deutlichsten habe ich es jetzt bei Lumibricks gemerkt, wenn irgendwie so eine große Firma so ganz, ganz massiv anfängt, Werbung zu fahren. Also das merkt man dann.
Das ist ja der neue Werbekanal, ne? Das neue genau. Schaufenster, was früher eben tatsächlich das Schaufenster vor Ort in der Fußgängerzone war oder dann die Zeitungsanzeige. Das ist jetzt alles digital geworden, letztendlich in
genau.
Social Media.
Und das wird den Leuten halt reingespült, in den Feed gespült sozusagen. Und ich denke, jeder von uns kann das ja beobachten, wenn man irgendwie feststellt, irgendeine Firma hat auf einmal doch irgendwie Geld in die Hand genommen, dann werden halt bestimmte Produkte auf einmal häufiger angezeigt, also unabhängig davon, dass der Algorithmus einem ja Sachen anzeigt, weil sie einen interessieren. Also ich finde, ich zumindest merke das irgendwie, dann denke ich, oh, die haben jetzt gerade wieder so ein bisschen Werbebudget gehabt und hauen das jetzt auf Social Media raus. Und ich merke das tatsächlich auch im Laden, also dass auf einmal Leute reinkommen und sagen, ah ja, das habe ich schon gesehen, ah, das wurde mir angezeigt. Und da ist dann schon die Offenheit wieder so ein Stück weit einfach da zu sagen, hey, ich probiere das mal aus.
Merkst du denn auch, wenn du selbst auf Social Media für deinen Laden Werbung machst, da irgendein Produkt? Du bewirbst ja ab und zu auch Spiele oder Klemmbausteinsets. Merkst du, kommt da Response? Merkst du?
Ja, allerdings ganz klein. Also dazu ist mein Kanal und meine Reichweite auch zu klein. Es ist eher so eine Art Information.
Kundenbindung
ist das eine, aber auch Information, sage ich mal, Leute, die sowieso meinen Laden kennen, dass die dann sehen, oh, jetzt gibt's auch das und das. Ich merke das, also was ich zum Beispiel tatsächlich merke, das führt jetzt vom Klemmbaustein-Thema weg, ist das Thema Pokémon, wobei sehr, sehr viele von unseren Takes hier auch zum Thema Pokémon jetzt passen würden, habe ich gerade festgestellt. Und bei Pokémon, also jetzt können wir nochmal zurück zu der These davor mit der künstlichen Verknappung und limitierte Sets, das ist ja bei Pokémon eben auch ein ganz großes Thema und da ist es wirklich so, das hat jetzt aber wenig mit Social Media zu tun, sondern das ist ein reines Informationsding, wenn ich poste, ich habe jetzt irgendwie nochmal eine Top-Trainer-Box da von Pokémon, ich poste das und eine Viertelstunde später stehen die ersten im Laden, die dann sagen, hey, hier, ich nehme das mit. Aber das ist kein Social-Media-Phänomen, das ist so, wie wenn ich den Leuten das auf WhatsApp oder so schreiben würde. Also es hat jetzt weniger mit, dass ich irgendwie da groß, ich muss da keine Videos und nichts machen, ich muss nur schreiben, es ist da und dann kommen die und holen das.
Okay.
Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Social Media da irgendwie was verzerrt oder so, aber es weckt schon das Interesse von den Leuten, wenn ich sage, hier, ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel das neueste Beispiel ist jetzt der Walkman von Pentasy, den habe ich jetzt als wirklich neuestes Klemmbausteinprodukt im Laden, habe das halt gepostet und dann merke ich schon, dass die Leute kommen und sich das angucken und dann, wenn sie Interesse haben, auch kaufen. Ja.
Simon, hast du den selber aufgebaut?
Nein, habe ich noch nicht. Das bin ich die ganze Zeit immer am mit mir selber ringen, ob ich das mache oder nicht.
Also ich habe mir dann
nicht. Ich weiß, was ich machen muss
und dran riechen.
Genau.
Ja.
Ich weiß schon, was ich machen muss, wenn ich ihn aufbauen möchte. Es ist nur immer der Punkt, also don't use your own drugs. Also wenn ich quasi in dem Laden einfach jedes Set, wo ich sage, hey, das will ich bauen, bauen würde, dann wäre es ein Klemmbaustein-Museum und kein Klemmbaustein-Laden.
Ja, dann musst du mit deiner Frau mal reden. Ihr habt da zu Hause bestimmt irgendwo ein kleines Regal übrig.
Ja, natürlich, klar. Okay, wir sind bei Take 7. AFOPs sind manchmal die anstrengendsten Kunden. Seid ihr zwei anstrengende Kunden?
Puh, also ich würde sagen nein.
Ja, ich sage auch nein. Aber bei mir aus dem einfachen Grund, ich kaufe ausschließlich
online. Okay, dann bist du ein ganz schlechter Kunde. Aus meiner Sicht.
Das, ja, zur Rechtfertigung. Das liegt daran, ich habe hier keine Möglichkeit.
Alles gut,
ich wohne auf dem Land so weit weg von Gut und Böse.
Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich bin da nie persönlich beleidigt oder irgendwas. Alles gut.
Aber Moment, ich habe schon meine
das
Frau
stimmt.
zu dir geschickt, die
das
hat da
stimmt.
auch schon ein Set
ja.
gekauft. Ja, also, ja.
Ja,
stimmt.
Das sind wir extra, also ist sie extra, wie viel ist
genau.
300
sie
Kilometer
extra,
oder wie weit ist sie
gefahren,
uns,
um in den Heidelstein
extra,
zu kommen,
ja,
richtig,
genau.
So war's.
Ja, ganz genau, so war's.
Das ist der Claudi an dieser Stelle. Hallo, du bist
ja
auch irgendwann
Gruß
dran.
Gruß an
genau.
Claudi.
Ja, die Claudi, genau. Die ist auch noch irgendwann dran.
Ah, okay.
Ja, sie hat sich mittlerweile da auch abgefunden.
Dass kein Weg dran vorbeiführt.
Das ist
sehr
super.
Gut. Lars, du hast aber auch sofort verneint, dass du ein anstrengender Kunde bist.
Ja, also entgegen bei Ralf bin ich, glaube ich, eher so der 80-90-prozentige Käufer, der wirklich in den Laden geht. Und ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich ein anstrengender Kunde bin. Also ich möchte nicht beraten werden. Ich möchte alleine gucken. Ich möchte alleine die Kartons ankrabbeln. Und weil ich ja keine Fehlteile haben möchte, muss ich dann schon, obwohl, nee, jetzt bin ich doch ein anstrengender Kunde, weil ich muss ja doch immer die 2, 3 Sets da aus dem Regal räumen und das dritte dann nehmen. Aber nee, ich würde nicht sagen, dass ich anstrengend bin. Also weil ich stehe da alleine, gucke mir die Sets da alleine an und weiß eigentlich auch fast immer ganz genau, wenn ich einen Laden betrete, was möchte ich überhaupt kaufen.
Was wäre denn eurer Meinung nach ein anstrengender Kunde?
Also da kann ich relativ viel zu sagen.
Ja, genau. Du bist ja an der Quelle,
an
richtig.
Der Quelle. Es gibt verschiedene Arten von anstrengenden Kunden. Und es ist natürlich auf der einen Seite total cool, wenn ein Kunde reinkommt und sich selber auskennt. Das heißt wirklich, man weiß, okay, der ist aus der Bubble, also es ist so ein richtiger AFOP. Der weiß, was er will. Anstrengend wird es dann, wenn der Kunde irgendwie sich so viel über das Set informiert hat, dass er auch sehr viele, sage ich mal, das klingt jetzt vielleicht blöd, dass er sehr viele Schwachstellen von dem Set kennt. Ich habe an und für sich damit gar kein Problem. Also ich finde es immer gut, wenn es ein aufgeklärter Kunde ist. Und man merkt dann aber irgendwie, der hat Interesse an dem Set. Er steht aber trotzdem im Laden und fängt an, irgendwie nur schlecht über dieses Set zu reden. Wisst ihr so ein bisschen, was ich meine?
Ja, aber du kannst es ja nicht ändern.
Nee, das kann ich nicht, aber das ist so eine Sache, die ist mir, wirklich.
Nee, ich meine, das ist von dem Kunden ja eigentlich unsinnig gedacht, weil dann muss er zum Hersteller gehen und nicht zu dir. Du kannst ja nichts dran ändern, wenn jetzt das Set seiner Meinung nach.
Das ist auch gar nicht der Punkt. Mein Gefühl ist immer, dass der Kunde so damit zeigen will, er hat sich mit diesem Set auseinandergesetzt. Und sagt dann und das soll ja aber auch so und so sein und das soll irgendwie schwierig sein und ich glaube, also ich habe das eigentlich bei mir im Laden nie, dass die Leute Preisdiskussionen führen. Ich glaube, die Leute, die wirklich sich dazu entschließen, das Set nicht online zu kaufen, also gerade die AFOPs, die wissen ja auch, wo sie die Sachen online kriegen, wenn sie es wirklich online kaufen wollen. Die kommen aber schon in den Laden und haben eigentlich die Kaufabsicht. Ich glaube, sie wollen mir damit signalisieren, hey, ich kenne mich aus, ich interessiere mich für Klemmbausteine, ich habe mich informiert, also wollen so ein bisschen auf diese Kumpelschiene kommen, da habe ich auch gar kein Problem damit. Also ich mag das auch, wenn das irgendwie so eine lockere und nette Atmosphäre ist. Wenn das dann aber so die Stimmung so runterzieht, also für mich zieht es irgendwie immer so ein bisschen das Ganze runter. Ich denke immer, einkaufen soll doch irgendwie Spaß machen und dann dazustehen und zu sagen, ich habe aber gehört, die Klemmkraft ist nicht so hoch und ich habe dies und ich habe das. Und dann denke ich, ja gut, also ich meine, du willst es doch kaufen.
Dann kauf's nicht.
Also nimmst oder nimm's nicht. Also was soll ich da machen? Ne? Ein AFOP kann man ja auch nicht wirklich beraten, weil das zeichnet den ja aus, dass der sich eigentlich gut auskennt. Und das
beziehungsweise beratungsresistent ist, wolltest du sagen. Ne?
Wenn der sich auskennt, ist doch völlig in Ordnung. Gibt es so die was oft ein Problem ist, zumindest für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass das für andere Händler auch schwierig ist, dass natürlich die AFOPs dann oft auch so auf der Suche nach ganz, ganz krassen Sets sind. Die vielleicht auch sehr, sehr selten sind, jetzt gar nicht unbedingt aus dem Lego-Bereich. Es gibt ja auch von Mold King einfach Sets, die findest du auf dem europäischen Markt gar nicht so sehr. Ne? Und dann, haben sie das und das Set. Dann sage ich, nee, tut mir leid. Ich meine, mein Laden ist sowieso sehr klein. Ich muss immer eine gewisse Vorauswahl treffen, aber ich bin ja auch davon abhängig, was dann die Importeure oder Großhändler gerade da haben und kann ja auch nicht mir die Sets aus den Rippen schneiden. Das tut mir immer so ein bisschen leid, wenn dann wirklich jemand kommt und irgendwie nach einem Set fragt, das hat nicht, okay, dann vielleicht das und das. Dann muss ich sagen, nee, tut mir leid, das habe ich auch nicht da. Ja, und dann nach dem vierten Set wird's dann irgendwie unangenehm, wenn ich dann sagen muss, nee, das nun auch nicht. Da sind mir halt Leute lieber, die sich quasi gar nicht in dieser Klemmbaustein-Bubble bewegen, die einfach überwältigt sind, wenn sie sehen, was es alles gibt und da einfach irgendwas rausnehmen. Also das sind jetzt mal so zwei Beispiele, wo ich sagen würde, okay, das sind AFOPs, man sollte eigentlich davon ausgehen, dass das alles mit denen glatt läuft, aber das macht es dann halt doch ein bisschen schwierig oder anstrengend. Ich kann noch mehr Beispiele bringen, aber die Zeit ruft, oder wollt ihr noch mehr hören?
Ich wollte gerade sagen, wir sind schon gut dabei.
Okay. Take 8. Bespielbarkeit ist im AFOP-Bereich völlig unterbewertet. Was sagt ihr dazu?
Falsch, 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 falsch. Also, wenn ich wieder von mir ausgehe, ich denke, es gibt schon einige Sets, die ich mir auch aufgrund deren, in Anführungszeichen, Bespielbarkeit gekauft habe. Zuletzt die Artemis-Raketenstartrampe der Lego-Technik-Reihe, nicht das Riesenmonster, sondern von Lego-Technik, weil diese Funktion, wenn du da kurbelst, dann startet die Rakete, die Booster gehen seitlich weg und nachher sogar oben die Kapsel löst sich. Und das ist einfach, es macht Riesenspaß, das Teil zu bauen. Das ist ein sehr cooler und smarter Mechanismus. Ja, und ich kurbel einmal am Tag immer da dran, ja. Also ich rieche nicht dran, da kurbel ich dran. Und es macht einfach Spaß und das ist auch eine Art von Bespielbarkeit für mich. Also ich finde, kann nicht schaden, wenn ein Set irgend so ein Gimmick hat und auch zumindest mal ein intelligentes Gimmick. Und wir sind doch alles große Spielkinder. Müssen wir doch mal hier in Unisono gestehen. Oder liege ich da total falsch jetzt?
Also wenn der Ralf kurbelt, dann kurbel ich mit, denn ich habe auch hier diesen Lego Pac-Man-Automat wo der Super Mario springt, da kurbel ich gerne mal oder dieses Hexenhaus, wo der Schornstein dann hoch und runter geht, in der Schmiede geht das Licht an, aber ich hab mich selbst auch schon mal beobachtet beim Kaufen und habe gesagt, Indiana Jones habe ich nicht gemocht, die Filme damals, habe mir aber dieses Indiana Jones Set extra gekauft, weil da diese verschiedenen Mechanismen waren, weißt du? Hier und da und da ist man dann selber immer, wo man sagt, es steht jetzt als Displaymodell bei mir in der Vitrine, aber du, Ralf oder Simon oder ihr da draußen, ich mache oft die Vitrine auf und kurbel dann eben doch mal dran oder schau mir das Set nochmal an, ne?
Das gehört auch dazu, finde ich, ne? Also, und das ist auch altersübergreifend. Also da ist nicht, dass man sagt, so bis 10 darfst du damit spielen, also bis 10 Jahre, nicht 10 Uhr. Ab 10 Uhr spielst du dann an was anderem, ne? Aber finde ich vollkommen
also
okay.
Gerade auch bei den Häusern find ich das ganz doof, ne? Weil wenn die Häuser, die stehen dann da rum, die siehst du, und da sind ja eigentlich so tolle Räumlichkeiten da drinnen, ne? So tolle Sachen da drin. Und dann beobachte ich mich halt, wie gesagt, selber ganz oft und doch nochmal, wenn Besucher kommt, dann wird die Vitrine geöffnet, dann werden die einzelnen Etagen mal freigeräumt und auch selber nochmal, ne? Weil man hat ja auch nicht mehr im Kopf gehabt, was da so alles drin ist, ne?
Also ich bin da total bei euch. Ich bin auch irgendwie da so ein richtiges Spielkind und mag das natürlich. Und für mich ist das auch ein wichtiger Punkt. Also ich stimme diesem Take vollkommen zu. Ich habe den nur deswegen mit reingenommen, weil deswegen würde es mich auch interessieren, was ihr da draußen sagt, weil der Eindruck entsteht, wenn man dem einen oder anderen besonders großen YouTuber irgendwie anschaut, der dann sagt, naja, das macht ihr höchstens 2-3 Mal, danach macht ihr es nie wieder. Denke ich immer, haha, du kennst mich nicht, ich würde das tatsächlich immer wieder machen. insofern, bin ich wirklich gespannt, was ihr da draußen in der Mehrheit sagt, ob ihr wirklich sagt, diese Bespielbarkeit muss gar nicht sein, das ist irgendwie ein Quatsch, den ich nur am Anfang 1-2 Mal mache, oder seid ihr so wie wir drei offensichtlich auch eher dann die Spielkinder, die an so einem Set immer wieder rumfummeln müssen, um die ein oder andere Funktion auszuprobieren. Sehr schön. Nächster Take, da bleibt Lars jetzt so ein bisschen außen vor vielleicht. Die Frage ist, nur wer selbst viel baut, kann gut beraten. Beraten kann jetzt sein, entweder im Laden oder eben auch beraten dann auf dem YouTube-Kanal oder so. Wie siehst du das? Ralf, erstmal.
Ja, beraten im Verkauf, da kann ich nichts zu sagen. Da bist du ja der Spezialist.
Du kannst was zum anderen besagen.
Sonst, ja, genau, wobei, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Es ist ja auch immer Geschmackssache, ob einem jetzt ein Set zusagt und man sagt, das ist toll, das möchte ich dann auch der Welt, der Öffentlichkeit zeigen und meinen ganzen Enthusiasmus da preisgeben. Oder wenn ich persönlich jetzt ein Set weniger toll finde, dann kann ich das nicht einfach mies reden. Da hilft mir vielleicht tatsächlich wieder meine Herkunft oder mein Ursprung als Journalist, dass ich das relativ oder dass ich das komplett objektiv sehen muss und sehen kann in diesem Falle und dann eben versuche, die Vor- wie Nachteile dann einfach möglichst in einfacher Sprache auch rüber zu bekommen. Und ich halte dann meine persönliche Meinung vielleicht oder zumindest so lange mal zurück, dass man am Ende vielleicht sagt, ich persönlich oder für mich persönlich wäre dies so oder eben nicht so. Und dann ist es gut. Alles andere, so pauschal ein Set niederzumachen, egal ob es jetzt oder weil es von einem bestimmten Hersteller ist oder weil es einen bestimmten Preis hat, der angeblich dann zu teuer ist. Halte ich für schwierig, sowas.
Ja, also kann ich verstehen, wenn man jetzt sagt, es geht um die Bewertung des Sets, natürlich. Aber glaubst du nicht schon, dass jetzt, wenn du irgendwie, dass du jetzt anders so ein Set berätst oder zu einem Set rätst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, schon 50 Sets gebaut hast, dass du dann eher vielleicht so die Stellen kennst, wo man besonders hingucken muss, wie es gelöst ist und so. Also
das,
du wirst ja jetzt
auf jeden Fall
wahrscheinlich
das
anders
schon,
beraten
ja,
als irgendwie noch zu Beginn deiner YouTube-Karriere.
Das sicherlich, aber ich versuche dennoch es auf einem, ich sage jetzt mal, so niedrigem Niveau zu halten, ja. Also dass auch derjenige, der gar nicht in dieser Bubble ist, weil ich möchte mich genau an diese Adressaten richten, auch was damit anfangen kann, weil ich habe festgestellt, dass die ganze Diskussion um Mikrokratzer in Fliesen, um eventuelle Farbabweichungen innerhalb einer Farbe, also verschiedener Steine, das interessiert die Masse nicht. Das ist nur für uns A-Fops, A-Folz, uns Nerds wahrscheinlich weltbestimmend und bewegend. Aber der Otto-Normalbürger, der sich eben den Porsche von Lego kauft, weil er eben toll findet und sich dann ins Regal stellt, ja, dann ist das ein tolles Set, auch wenn der, wenn man umdreht, diesen Wagen umdreht, total bunt unten drunter ist. Das ist doch egal, wenn der blaue Pins hat, dann hat er blaue Pins. Das ist den meisten sowas von egal. Ich weise natürlich darauf hin, aber in der Regel, so was ich an Feedback bekomme und was ich auch aus dem echten Leben her kenne. Man darf ja nicht dass das Feedback unter YouTube-Videos oder in Social Media als unbedingt das repräsentativ fürs wahre, echte Leben gleichsetzen. Da spielt das für die meisten keine Rolle. Die finden einfach das Set schön und damit gut. Zudem muss ich natürlich auch sagen, ich stelle natürlich, da ich ja alle Sets selbst kaufe, die ich vorstelle auf meinem YouTube-Kanal, stelle ich natürlich zwangsläufig auch nur Sets vor, die mir sowieso schon gefallen. Weil was soll ich Geld für ein Set ausgeben, was mir absolut nicht gefällt, wo ich sage, Horror, habe ich gar keinen Nerv drauf. Ja, das würde ja keinen Sinn machen. Von daher ist das natürlich dann auch, naja, nicht unbedingt repräsentativ alles. Ne? Das muss man ehrlicherweise sagen, aber so als Hinweis, als Anstoß für den Otto-Normal-Klemmbaustein-Set-Käufer, Käuferin, denke ich, ist das okay.
Dann. Ja. bin ich absolut bei dir. Aus meiner Sicht, ich sehe es eigentlich sehr, sehr ähnlich, wie du es auch siehst. Also da sind ganz, ganz viele Überschneidungen. Ich fange vielleicht gerade mit dem letzten an, was du gesagt hast, da ich ja nicht einfach nur Verkäufer in einem Klemmbausteinladen bin, sondern der Inhaber des Ladens, treffe ich ja, das sehe ich auch als meinen Hauptjob, den ich habe. Ich treffe ja eine Vorauswahl für den Kunden. Also Sets, die ich nicht gut finde, sind natürlich nicht bei mir im Laden. Insofern habe ich da den Vorteil, dass ich einfach sage, okay, ich hab zu diesen Sets allen eine positive Meinung. Ich versuche mich natürlich auch zu jedem Set zumindest ein bisschen vorher zu informieren. Also ich halte nichts davon, irgendwie Sets einfach blind zu kaufen und in den Laden zu stellen. Ich bin selbst allerdings nicht derjenige, der besonders viel baut. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass das der Beratung im Laden jetzt gar nicht so viel Abbruch tut. Also ich baue natürlich schon. Das wäre jetzt irgendwie Quatsch zu sagen, ich habe noch nie ein Klemmbaustein-Set gebaut. Aber ich denke, jemand, der, keine Ahnung, in einem Autohaus Porsches verkauft, muss jetzt auch nicht der super Mechaniker sein, der irgendwie den Porsche selber zusammengeschraubt hat, um dann den Kunden zu überzeugen. Ich habe auch das Gefühl, dass das gar nicht das ist, was die Kunden von mir wissen wollen. Die wollen eher wissen, ist das Set was für mich? Das ist ja die Hauptfrage, die der Kunde entweder so direkt stellt oder vielleicht verpackt in andere Fragen stellt. Und ich muss dann immer rausfinden oder raushören, was möchte denn der Kunde? Ist das jemand, der super gerne selber bauen will? Dann ist das natürlich ein Set, das ein möglichst tolles Bauerlebnis bietet. Ist es jemand, der später irgendwie einfach nur ein cooles Set in der Vitrine stehen haben will, dann soll das halt cool aussehen. Dann spielt es aber gar nicht so eine ganz große Rolle, wie jetzt dieser Prozess des Bauens war. Also das ist das, worauf es viel mehr ankommt. Zu gucken, was sucht denn der Kunde, was erwartet er, und ihn dann zu beraten, welches Set kann am ehesten diese Erwartungen erfüllen.
Ja, ich denke, das ist auch besonders dann wichtig, wenn es eben keine AFOPs oder AFOLs sind, wenn jetzt wirklich der normale Otto-Normalkunde.
Ja, auf jeden Fall. Die AFOPs oder AFOLs hatten wir ja schon, die haben dann ganz eigene Fragen oder Probleme oder wie auch immer. Lars, du darfst natürlich sehr gerne auch was zu dem Thema sagen, auch wenn du weder einen Klemmbausteinladen noch einen YouTube-Kanal hast. Aber wie ist es denn aus deiner Sicht? Findest du, wenn du jetzt jemandem auf YouTube folgst, wir hatten jetzt als Beispiel, sagen wir mal, die Jane, die ja einen ganz frischen YouTube-Kanal hat. Ich meine, sie macht jetzt nicht wirklich Beratung, aber sie hat selber noch nicht viel gebaut, macht aber trotzdem Spaß, ihre Sachen anzugucken. Hast du das Gefühl, es ist wichtig, dass jemand schon selber ganz, ganz viel gebaut hat, oder spielt das gar nicht so eine Rolle für dich als Konsument?
Also ich würde eher sagen, wenn ich mir jetzt die These nochmal angucke, nur wer selbst viel baut, kann gut beraten. Ich würde dazu tendieren, nur wer selbst baut, kann gut beraten. Denn es gibt, wie wir ja schon gehört haben, auch hier in der Sendung gehört haben, es gibt natürlich auch Sets, die sich eben nicht gut aufbauen lassen oder die sich schwieriger aufbauen lassen. So ist es auch bei Thema Lego. Lego ist zum Beispiel auch nicht einfach oder immer einfach. Die haben auch verschiedene Bautechniken, die manchmal auch mich zum Schreien also jedenfalls ich würde sagen, jein. Also Ich habe zum Beispiel von Lego jetzt, wenn ich jetzt ein Lego-Produkt auswählen müsste, was ich gebaut habe, war der Eisvogel. Der Eisvogel, der hat sich für mich nicht wirklich super bauen lassen, war sehr, sehr friemelig. Und wenn wir an die These halten, nur wer selbst baut, kann gut beraten, dann würde ich wahrscheinlich jetzt beraten können und würde sagen, also wenn du ein angenehmes, entspannendes Set suchst, was man toll bauen kann, dann nimm auf jeden Fall nicht den Eisvogel. Vogel. Und wenn du eine kleine Challenge für dich selbst haben möchtest, wenn du auf friemelige Bautechniken stehst, dann nimm ihn dir auf jeden Fall. Also so würde ich eher sagen, nur wirklich wer selbst baut, kann natürlich auch beraten. Natürlich auch wer viel baut, kann natürlich um noch mehr Bautechniken, die er dann in Sets angewandt hat, beraten und sagen, Mensch, hier, das ist, da muss man auf jeden Fall bei diesem Set aufpassen. Da, das ist nicht ganz so einfach. Das ist eher so, wenn da drauf steht 16, das ist eher doch für einen 20-Jährigen, der dann vielleicht doch mehr Grips schon im Kopf oben hat. Also das würde ich eher so sehen.
Jo. Wunderbar. Danke für deinen Input. letzter Take.
Mal gut, denn unsere Zeit ist schon dreimal abgelaufen.
Ah, lieber Simon. Ich habe die Uhr im Blick. Nee, die passt. Passt, genau. Ich finde, es ist nahezu eine Punktlandung. Wobei jetzt der letzte Take auch der Take ist, da könnte man eigentlich fast eine eigene Sendung zu machen. Der Take ist, wir nehmen das Hobby manchmal viel zu ernst. Und jo, da mache ich mal direkt zu Beginn gleich einen ganz, ganz fetten Haken dran. Wie seht ihr das?
Ich mache den Haken ebenfalls mit dran, den zweiten
Sehr
Haken.
Sehr gut.
Nehmen wir das Hobby manchmal viel zu ernst? Ich würde sagen, als Otto von Normalverbraucher können wir dann Haken dran machen. Und ich glaube, wir haben sehr oft in der Sendung gehört, das Thema oder das Wort Bubble. Mhm. Ich glaube, dass das, wenn wir von diesem Klemmbaustein-Community-Bubble reden, da gibt es ja verschiedene Communities, da finde ich, nehmen ganz viele Kolleginnen oder auch Kollegen oder YouTuber tatsächlich das Hobby viel zu ernst, wenn sich dann Männer um Klemmbausteine streiten.
Das ist natürlich auch eine Geldmaschinerie, sage ich mal, weil sehr große YouTube-Kanäle verdienen ja auch nicht schlecht mit entsprechenden provozierenden oder polarisierenden Aussagen und Videos. Also ich denke, dass vielleicht macht der eine oder andere auch mit diesem Hintergedanken so die eine oder andere Aussage zu dem einen oder anderen Set oder Hersteller. Möchte ich mal so in den Raum werfen.
Ja, ich überlege gerade, in welcher. Wir haben schon mal an dem Thema gekratzt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, welche Folge das war. Ist schon eine ganze Weile her.
Ich glaube, das war tatsächlich die Community-Folge.
Ja, bestimmt. Bestimmt. Muss eigentlich die gewesen sein, ja. Also auf jeden Fall. Ich meine, allein die Kriege, die manchmal geführt werden, Lego versus andere Klemmbausteine, und das ist ja nicht die einzige Sollbruchstelle oder die einzige Konfliktlinie, die es in dem Hobby gibt. Da gibt es ja wirklich einige. Ich finde, so ein ganz, ganz kleines bisschen gehört es in so ein Hobby auch mit rein. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Natürlich sollte das nicht sein, aber ich finde immer, ist besser als irgendwo, keine Ahnung, sich auf der Straße zu prügeln oder so. Dann soll man halt Debatten in irgendeinem Hobbybereich führen und sagen, nur Lego ist gut. Nein, Lego ist scheiße, alle anderen sind gut. Ich kenne das aus. Das gibt's ja überall, ne? Ich meine, wie die Modelleisenbahner, wo dann die einen sagen irgendwie nur Märklin und alles andere ist Mist, und dann gibt's wieder die anderen, die schwören auf keine Ahnung, was es da gibt. Also ich bin jetzt nicht in dem Modelleisenbahn-Thema drin, aber
oder wenn man's noch einen Schritt größer sehen möchte, ich komme ja aus dem Rheinland und Karneval, das ist eine ernste Angelegenheit.
Ja.
Aber hallo, da versteht keiner Spaß.
Genau. Also, wie gesagt, deswegen denke ich, so ein bisschen gehört es in dieses, also in jedes Hobby mit rein, dass man irgendwie das Hobby ernst nimmt und dann da seinen Standpunkt auch gerne auch mit Nachdruck vertritt. Es darf halt nicht abgleiten in so eine, sage ich mal, unschöne, beleidigende, persönlich werdende Richtung. Und solange es das nicht tut, sage ich mal, ist meine Meinung, gehört es so ein bisschen schon auch mit dazu.
Ja, Simon, bei sowas bin ich raus.
Was? Bei was?
Bei dem, was du
gerade
gesagt
hast. Ach so, ja, gut.
Also wenn es dann persönlich wird, ne? Mhm. Da habe ich ja so einen netten Kollegen,
ja, gut,
da
das,
der hat Lust darauf.
Ja, das will ich gar nicht hier zum Thema machen. Ich denke, wir sind uns...
Nee, um Gottes Willen, das sollte man auch niemals.
Also, kannst du rausschneiden oder machen damit, was du willst. Wo war ich stehen geblieben? Wir nehmen das Hobby manchmal viel zu ernst. Stimmt, also haben wir alle drei einen dicken Haken dran gesetzt, haben dann aber festgestellt, dass es doch in jedem Hobby vorkommt und ein bisschen auch dazu gehört, dass man natürlich dann seinen Standpunkt innerhalb des Hobbys gerne verteidigt und hinter dem steht, was man selber sich als kleine Nische innerhalb des Hobbys rausgesucht hat.
Ja, hat mir total wieder Spaß gemacht, unsere Talkrunde zu dritt. Sind wieder einige Dinge herausgekommen. Also ich sage immer wieder, Simon, das war die beste Idee zu diesem neuen Format.
Dankeschön. Ja, also es ist vielleicht für alle, die da draußen zuhören, wir nehmen das so ein ganz kleines bisschen als Gelegenheit. Ich meine, ihr habt jetzt vielleicht schon rausgehört, wir sind, der eine hat keinen Klemmbausteinladen in der Nähe, ich habe einen, also das kann man ja schon schlussfolgern. Wir wohnen nicht irgendwie in der Nähe zueinander, wir kennen uns alle auch, wenn man es kaum glauben kann, wir haben uns... Soweit ich weiß, also ich habe keinen von euch jemals live und in Farbe vor mir stehen gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr zwei euch schon mal getroffen habt.
Deshalb talken wir ja auch noch alle miteinander, ja, weil wir uns noch nie echt gesehen im wahren Leben getroffen haben.
Ja, aber ich finde, das Schöne ist, durch dieses Talk-Format lernen wir uns untereinander Stück für Stück besser kennen. Und natürlich soll das auch dieses...
So blind date-mäßig.
Ja, das soll aber auch diese Persönlichkeit mit in den ganzen Podcast mit reinbringen, sodass auch ihr da draußen uns alle mit jeder Folge ein bisschen näher kennenlernt. Ha, waren das schöne Abschlussworte. Ihr Lieben, das war's für heute. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt nicht ein Hauptthema hatten, sondern durch 10 Themen durchgerusht sind. Ich verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, und jetzt natürlich nicht vergessen, nach der Sendung jetzt am besten auf brickpot.de gehen, diese Folge raussuchen und mit der Kommentarfunktion uns gerne ein Feedback hinterlassen. Und ich bin jetzt raus aus der Nummer und vielen Dank ihr beiden, dass ihr die Sendung wieder mit moderiert habt. Tolle Ideen und tolle Einwände, tolle Diskussion war es heute. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr bis jetzt hier zugehört habt. Und ja, ich bin jetzt raus aus der Nummer und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Tschüss.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn du uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgen würdest. Somit erhältst du dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Alle Infos, Episoden und Gäste findet ihr auf unserem Blog unter brickpot.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Diese Sendung wurde euch präsentiert durch bricktracker.de, dein Lego-Preisvergleich im Internet. Mit bricktracker verpasst du ab sofort keine tollen Angebote mehr. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Lars, Laszlo und Simon von brickpot.de.